22 Tage Zwangspause für Kerry Howe und meine Wenigkeit. Es tut uns leid, Leute. Herzlich willkommen zur Bayernwoche. Mein Name ist Conan Furlong, falls ihr euch noch erinnert. Wir waren beide bisschen angeschlagen raus, ich erkältet. Kerry war natürlich in den USA mit der Nationalmannschaft. Dann war er noch in Istanbul beim Champions League Trip des FC Bayern. Und ja, sowas hinterlässt auch mal seine Spuren. Deswegen die Frage, Kerry, erstmal hallo. Wie geht's dir denn gerade?
Hallo Conan, ja, mir geht's ganz okay, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 24 Stunden insgesamt 14 Stunden geschlafen. Also ich musste einfach mal den ganzen Jetlag jetzt losschütteln und hatte auch typische, sag ich mal, Reisestrapazen hinter mir mit der ganzen Nationalmannschaft, dann eben Istanbul, du hast es angesprochen, dadurch dann auch Kopfschmerzen, bisschen Fieber auch gehabt. Also mein Körper hat einfach mal gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Aber hab mich wieder fit gemacht, Wunderheilung, Schlaf hilft und vor allem auch mal Ruhe. Und es ist auch mal schön, zu Hause im Bett zu schlafen, muss ich ganz klar sagen, weil ich war jetzt einfach letzten Monat 3 von 4 Wochen nicht zu Hause.
Das Leben eines Bayern-Reporters ist natürlich hart, aber hat einen Vorteil. Du bringst jede Menge Geschichten mit, die wir besprechen können. Und damit legen wir jetzt los. Der Spieler der Woche. Manuel Neuer. Diesen Namen habe ich lange nicht mehr gesagt, ganz ehrlich. Und vor allem nicht in dem Kontext eines Bundesligaspiels. Nach fast einem Jahr, Kerry, ist Manuel Neuer zurück zwischen dem Pfosten auf der PK, als Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen Darmstadt verkündet. Und erstmal freue ich mich sehr für ihn, auch für die Bayern natürlich. Denn Manuel Neuer ist einfach ein großer Name, ein großer Charakter. Aber dadurch ändert sich auch so ein bisschen alles. Die Aufmerksamkeit wird unfassbar sein in den nächsten Spielen auf diesen Keeper. Jeder kleine Fehler wird minutiös auseinandergenommen werden. Erstmal meine Meinung zu dem Thema. Ich finde es richtig, dass er jetzt wieder direkt die Chance bekommt, auch die klare Unterstützung bekommt von Thomas Tuchel. Aber ich hoffe, dass diese Unterstützung nicht absolut ist. Ich finde, es muss immer noch Leistungsprinzip gelten. Und auch wenn ich immer ein Kritiker war von Sven Ulreich auf höherem Niveau, er hat sehr gut gehalten in letzter Zeit. Hat zum Beispiel in Kopenhagen einen Top rausgeholt, hat sich keinen, ich möchte vorsichtig sagen, Ulreich-typischen Patzer erlaubt, sondern er ist sehr, sehr cool geblieben. Und ich finde, deswegen hat er die Chance verdient, auch um diesen Platz weiterhin zu kämpfen. Wie siehst du die Lage?
Ja, ich sehe es ähnlich. Sven Ulreich, glaube ich, müssen wir zuerst mal erwähnen, was der geleistet hat in den vergangenen Wochen. Das war schon außergewöhnlich, vor allem wie er auch sich in der Mannschaft oder in der Kabine gibt. Das ist einfach ein absoluter Vorzeigeprofi, ein Vorbild. Und er war schon abgeschrieben. Er war beim HSV, dürfen wir nicht vergessen. Und kam dann nochmal nach München zurück. Natürlich auch auf Geheiß, auf Wunsch von Manuel Neuer, weil die sich einfach super verstehen. Und Sven Ulreich hat sich angeboten. Dennoch, da muss ich ganz klar auch betonen, Manuel Neuer in Form ist immer noch einer der besten, 5 besten Torhüter der Welt, jetzt auch in seinem Alter, immer noch. Deswegen, ich hoffe, dass er wieder zu dieser Form zurückkehrt und dann wird er auch gesetzt sein beim FC Bayern, möglicherweise auch bei der Nationalmannschaft. Er ist nach wie vor ein absoluter Topmann und klar, er war ein Jahr raus, aber wir dürfen nicht vergessen, was der schon für Rückschläge auch weggesteckt hat, also was der für Verletzungen hatte. Ich mache mal hier die Verletzungshistorie auf, Kapselverletzungen, Muskelfaserrisse immer wieder gehabt, dann diese Schultergeschichte vor der WM in Katar und Mittelfußbruch an beiden Füßen, also der hat schon einiges weggesteckt, deswegen diese Verletzung war jetzt schon die schwerste in seiner Karriere, also offener Schienen- und Wadenbeinbruch, das ist wirklich hart und er hatte ja auch einige Rückschläge. Aber er hat eben immer wieder bewiesen, zurückzukehren, immer dieses Comeback-Gen auch in sich trägt. Und ich glaube, er wird dem FC Bayern auch wieder sehr gut tun, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Typ für die Kabine. Jemand, der von hinten Sicherheit gibt, der aber auch allein durch seine Aura, und er hat eine gewisse Aura, der Mannschaft wieder eine gewisse Stabilität verleiht. Und der FC Bayern, der braucht wieder, das haben die ganzen letzten Spiele, das haben eigentlich die ganze letzte Zeit auch ohne ihn verdeutlicht, FC Bayern braucht eine Achse und die beginnt natürlich auch hinten, die beginnt irgendwo im Tor. Und wenn wir jetzt mal schauen, Trippelsaison 2020, damals hatte man wirklich in jedem Mannschaftsteil absolut verlässliche Spieler. Vorne mit einem Lewandowski im Zentrum, mit einem Thiago damals für mich der herausragende Spieler in der Saison. In der Abwehr Alaba, Boateng mit Abstrichen noch und ganz hinten eben Manuel Neuer. Und ich glaube, er kann nach wie vor diese Rolle hinten einnehmen.
Es ist ja die wirklich entscheidende Frage, ob er wieder auf sein altes Niveau zurückkehren kann. denn jede Verletzung hinterlässt auch dauerhaft ihre Spuren. Ich spreche aus Erfahrung, ich bin zwar nie überhaupt in die Nähe des Profifußballs gekommen, aber ich hatte 2 Kreuzbandrisse und du verlierst eben einfach ein paar Körner an Beweglichkeit, an Schnelligkeit und in deinem Kopf schaltet sich natürlich so ein kleiner Sicherheitsmodus ein bei jeder nächsten Aktion. Und für einen Keeper, der, wie du sagst, einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch hatte und viel dramatischer geht's nicht, was so, ich sag mal, herkömmliche orthopädische Verletzungen angeht, ist es natürlich schon auch ein Ding, sich wieder voll reinzuschmeißen. Aber er hat sich ja auch seine Zeit gelassen. Es ging nicht so schnell, wie ich vermutet hätte, dass er zurückkehrt. Wir haben jetzt Ende Oktober in der neuen Saison, also sehr, sehr lange Zeit. Und da würde mich interessieren, auch dein Blick darauf, haben sich die Bayern und er absichtlich wirklich lange Zeit gelassen, bis er wirklich ready ist? Oder hat das eher damit zu tun, dass diese Rückkehr in eine Bundesliga-reife physische Form doch holpriger war, als man vielleicht erwartet hätte?
Also ich bin dir ganz ehrlich, ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass er nochmal zurückkommt nach dieser Verletzung. Es gab viele Leute, auch im Umfeld des Vereins. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendjemanden da beschuldigen, aber es gab schon auch Leute, die gesagt haben, Kerry, kannst schon mal berichten, der kommt nicht mehr zurück. Der ist Sportinvalide, der wird nicht mehr auf dem Platz stehen. Diese Gerüchte haben sich hartnäckig gehalten. Trotzdem, ich hatte immer den gewissen Respekt auf Manuel Neuer zu sagen, bevor er das nicht selbst sagt, werde ich da einen Teufel tun, um irgendwas zu berichten oder auch nur spekulieren. Insofern, es überrascht mich, dass er es überhaupt geschafft hat, nach allem, was ich gehört habe. Es bringt aber, wie gesagt, auch viel Respekt mit sich. Deswegen, ich habe großen Respekt davor, dass er das geschafft hat. Und ich werde noch größeren Respekt haben, wenn er auch wieder auf sein Niveau kommt. Aber das traue ich ihm hier zu. Das ist ja das Krasse an der ganzen Nummer. Er ist einfach ein Kämpfer. Das hat er auch nochmal jetzt im Interview betont. Er will stärker sein, als die Natur vielleicht den Anschein macht. Also als die Natur das auch manchmal möchte, weil es gab diese Rückschläge, du hast es angesprochen. Also auch im Sommer, da waren wir dann am Tegernsee bei der Vorbereitung und da gab es dann auch eine Ansage von ihm, beziehungsweise auch von seinem Management, wo es dann einfach hieß, er will nicht fotografiert werden, er will nicht gefilmt werden. Also es gab schon auch natürlich die Bedenken, kommt er zurück, schafft das nochmal in dieser Verfassung, aber nach allem, was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass er im Training wieder überragende Paraden zeigt, dass er voll da ist, dass er natürlich hinten auch klare Kommandos gibt, wie er sie eben immer gegeben hat. Natürlich, du kannst nicht jetzt Return to Training mit Return to Match vergleichen. Es wird jetzt eine ganz andere Sache. Deswegen finde ich es auch gut, dass Thomas Tuchel ihm jetzt die Möglichkeit gegeben hat, gegen Darmstadt zurückzukehren und nicht schon gegen Galatasaray, wo es ja wirklich von der Stimmung her auch ganz krass war. Und Sven Ulreich hat sich das abgesehen davon auch verdient, nochmal bei so einem Highlight-Spiel in der Champions League zwischen den Pfosten zu stehen. Aber jetzt mit Darmstadt kommt er sicher gut rein. Dann hat man Saarbrücken, Pokal, dann natürlich das Topspiel in Dortmund. Aber auch da sage ich Manuel Neuer, dem traue ich das zu. Du weißt nie, kommt er nochmal auf diese hundertprozentige Top-Top-Top-Form zurück. Und es gibt sicher in Europa aktuell auch noch Torhüter, die vor ihm stehen. Das ist ganz klar, auch wenn er dann wieder fit ist, ist er dann vielleicht nicht mehr einer der Top 3, aber er ist immer noch ein sehr starker Torhüter und wird dem FC Bayern absolut gut tun, da bin ich mir sicher.
Was ich auch sehr interessant finde nach solchen Verletzungen ist, das sieht man ganz häufig auch bei Muskelverletzungen, es geht nicht nur um das, was passiert ist und wieder ausgeheilt ist, sondern wenn du wieder spielst, dann treten häufig noch so Nachwehwehchen auf. Und bei der Keeper-Position ist das besonders brisant, weil du natürlich vermeiden willst, dass du nach 2-3 Spielen direkt wieder eine Pause einlegen musst. Du brauchst natürlich eine absolute Konstanz auf dieser Position. Deswegen hoffe ich, dass sie da eine Dosierung gefunden haben in seiner Belastung, die dazu führt, dass er dauerhaft jetzt wieder am Tor stehen kann. Und weil du es ansprichst, Konkurrenz auf Weltniveau, ein Name, den man hier, finde ich, droppen sollte, ist Marc-André Ter Stegen, der aktuelle Keeper der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist witzig, ich habe jetzt in den letzten Tagen viel in Richtung Europameisterschaft geplant, auch für mich. Und das tut natürlich auch ein Manuel Neuer. Der hat dieses Ding nicht abgeschrieben und es ist mehr als Zeit genug, um theoretisch wieder ins Tor zurückzukehren. Eine ganze Rückrunde, um in eine Topform zu kommen und einen Trainer zu überzeugen, mit dem sein Verhältnis nicht das allerleichteste war, um es vorsichtig zu formulieren, Julian Nagelsmann. Du warst jetzt in den USA, hast natürlich Ter Stegen gesehen, wusstest aber auch, dass Manuel Neuer kurz vor der Rückkehr steht. Was ist deine Einschätzung? Kriegt der Mann eine faire Chance, wieder die Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft zu werden?
Ich sage ja, wenn er jetzt eben die Leistung auch bringt. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon für die November-Länderspiele eine Option sein wird. Das käme wahrscheinlich auch zu früh. Er muss dann auch erstmal schauen, wie waren dann die ersten Spiele mit dem FC Bayern. Aber dann, nächstes Jahr, sind eben noch zwei Länderspieltests, also zwei Länderspielpausen vor der EM. Deswegen bin ich mir schon sicher, dass er da auch wieder dabei sein wird im Kader und zumindest die Chance kriegen wird. Du hältst es wahrscheinlich nicht für möglich wegen des Verhältnisses zu Nagelsmann, aber ich habe jetzt auch schon häufiger gehört, dass Manuel Neuer eher damals ein Problem hatte mit Hasan Salihamidzic, mit den damaligen Verantwortlichen, auch mit Oliver Kahn, wie das Ganze moderiert wurde, auch das Aus von Toni Tapalovic, von seinem engen Vertrauten, weil am Ende war es ja nicht so, dass Nagelsmann denjenigen gefeuert hat, sondern eben Salihamidzic. Klar, es gab Probleme zwischen Tapalovic und Nagelsmann, wurde häufig diskutiert, aber die Entscheidung, ihn zu entlassen, die hat eben Hasan Salihamidzic in einer Mittagspause getroffen. Da ist es mal kurz laut geworden und Manuel Neuer soll sich schon mit Julian Nagelsmann auch unterhalten haben. Die sollen schon Kontakt gehabt haben und ich glaube, dass beide schlau genug sind, um zu wissen, dass sie voneinander profitieren können. Ter Stegen, du sprichst an, ja, ist ein Weltklasse-Torhüter, hat sich auch bewiesen im FC Barcelona. In der Nationalmannschaft habe ich ihn jetzt aber noch nicht so 100%ig sicher erlebt, auch jetzt nicht gegen Mexiko. Das war das zweite Spiel. Im ersten Spiel würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen, auch beim Gegentor der Amerikaner. Das war einfach ein geiles Tor von Pulisic. Da kann kein Torwart der Welt eigentlich was machen. Aber gegen Mexiko muss ich sagen, gerade was das Spiel hinten raus angeht, also Spielaufbau, da hat er einige Pässe drin gehabt, gerade zu Beginn, wo ich gesagt habe, okay, warum spielt er die jetzt so nervös irgendwie auf die Abwehrspieler? Also ich finde, so diese 100%ige Sicherheit strahlt Marc-André Ter Stegen im Nationaltrikot nicht aus. Trotzdem natürlich ein Top-Torhüter und die werden sich sicher beide um den Platz im Tor dann streiten.
Ich finde es ganz interessant. Ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich habe das Spiel gegen Mexiko nicht gesehen, was nicht unbedingt nur damit zu tun hat, aber hauptsächlich, dass das Ding mitten in der Nacht stattgefunden hat und ich krank im Bett lag. Aber ich glaube, dass Marc-André Ter Stegen, dafür habe ich ihn schon oft genug gesehen, auch bei Barcelona, natürlich auch es gewohnt ist, auf eine Art und Weise hinten raus zu spielen, die deutsche Nationalmannschaft im Moment nicht gewährleisten kann. Da ist die Sicherheit einfach noch nicht da und das wirkt sich natürlich auch auf den Keeper aus. Die Abläufe, Trainer verändern sich, Aufbau verändert sich. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir wissen alle, dass Marc-André Ter Stegen die Qualität hat, im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen. Ich finde es so geil, diese ganze Story, weil sie mir so krasse Flashbacks gibt zu 2006, als der Kampf zwischen Olli Kahn und Jens Lehmann stattfand. Natürlich leicht andere Gegebenheit. Trainer war Jürgen Klinsmann. Der entschied sich dann gegen Kahn, der jetzt meines Wissens damals nicht irgendwie aus einer großen Verletzung kam, wie jetzt Neuer. Aber du hast den alten Granden, der es nochmal wissen will. Und du hast den Herausforderer, der auch gar nicht mehr so jung ist wie Lehmann damals. Und das war ja eine der Geschichten rund um dieses Sommermärchen. Und das ist ja der nächste Joke. Es ist auch noch eine Heim-EM wie damals eine Heim-WM. Und das, ich finde das einfach affengeil. Und ich bin ultra gespannt auf die erste Länderspielpause, in der Manuel Neuer dann dabei sein wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn er fit bleibt, die erste dann nach dem Jahreswechsel. Und ich meine, du weißt es genauso gut wie ich. Was da abgehen wird. Alle werden sich auf dieses Thema stürzen und jede Parade im Training, die öffentlich zu sehen ist, wird auseinandergenommen und Julian Nagelsmann hat die Qual der Wahl dann in der Situation. Ich hoffe, dass es dazu kommt, weil das ist die Würze in unserem Job auch, die es einfach ausmacht.
Ja, und die Besten sollten ja auch nominiert werden. Ich glaube, Manuel Neuer, wenn er wieder zurückkommt, dann ist er auch einer der Besten im Tor und dann wird der Marc-André Ter Stegen auch Konkurrenz machen. Und ich finde das auch gut so und ich finde es auch gut, wenn wirklich beide da den Anspruch stellen, klare Nummer 1 zu sein. Ich kann nur sagen, Manuel Neuer will unbedingt noch dieses Turnier spielen für das DFB-Team. Danach wird es dann wahrscheinlich auch eher Schluss sein. 26 bei der WM sehe ich ihn jetzt nicht mehr, aber diese Heim-EM, die ist ja nochmal für ihn was ganz Besonderes, genauso auch wie für den Thomas Müller. Die wollen unbedingt dabei sein und ich gehe auch davon aus, dass Julian Nagelsmann, wenn sie eben ihre Leistung bringen im Verein, da jetzt auch nicht die Tür per se zusperren wird.
Ganz kurz nochmal, weil ich es eingangs auch bei dem Thema angesprochen habe, Sven Ulreich, wir sind uns einig, hat eine Top-Vertretung da gegeben. Natürlich gab es auch noch Jan Sommer. Auch diese Rolle hat Ulreich danach sehr gut erfüllt. Aber er ist ja, und das ist ja auch seine Rolle immer gewesen, eine Nummer 2, die sich unterordnet, wenn der Trainer das verlangt. Und wir gehen beide, Fragezeichen, davon aus, dass er das auch jetzt tun wird.
Ja, das wird er auf jeden Fall tun. Er hat es jetzt auch nochmal nach dem Spiel in Istanbul betont, hat gemeint, es ist natürlich schade, wenn du auf die Bank musst, weil du spielst gerne gerade jetzt solche Spiele, die elektrisieren einen auch nochmal, aber er ist mit Manuel Neuer so gut befreundet und Da steht überhaupt nichts zwischen den beiden und er gönnt ihm das von ganzem Herzen. Bin mal gespannt, wie es mit Daniel Peretz dann wird. Der wird dann wahrscheinlich die Nummer 3 sein. Auch keine allzu befriedigende Situation für ihn, aber
Dafür hat er aber unterschrieben, ne? Also das war ja vorher klar.
Das war vorher klar und er ist auch da, um erstmal zu lernen. So, die eine Saison, würde ich sagen, soll er auch durchziehen. Danach muss man dann eben schauen, wie präsentiert sich Manuel Neuer. Verlängert Manuel Neuer, sein Vertrag läuft bis 24, darüber reden wir noch. Sven Ulreich, das Vertrag läuft dann ebenfalls aus. Dann ist eben die Frage, was machen die Bayern auf der Torhüter-Position? Es gibt ja immer noch einen Alexander Nübel, das darf man auch nicht vergessen, der in Stuttgart jetzt auch nicht ganz so schlecht pariert, aber da können wir noch so viele Podcast-Folgen oder so viele Besprechungen zu machen, also das wird den Rahmen sprengen. Also diese Torhüter-Position, die bleibt sehr, sehr spannend, jetzt nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch beim FC Bayern.
Das Thema der Woche. 2024 im Sommer ist dann nicht nur die Europameisterschaft, sondern auch so ein bisschen Stichtag für die Bayern-Bosse, denn es gibt einige Verträge, die 2024 auslaufen und auch einige, die im folgenden Jahr auslaufen. Um euch mal kurz reinzuholen, Manuel Neuer, Sven Ulreich, habe ich schon mal gehört heute, Thomas Müller, Erik-Maxim Choupo-Moting und ein gewisser Buner Sarr, der aktuell ja auch wieder eine Rolle spielt in diesem Kader. Deren Verträge laufen alle 2024 aus und nicht viel später die von Alphonso Davies, Leroy Sané, Joshua Kimmich und Jamal Musiala. So, das ist ja fast schon der halbe Kader, Kerry. Das ist natürlich immer so ein Domino, das die Bosse im Griff haben müssen. Weil jeder Spieler natürlich auch schaut, was machen die anderen? Wie verlängern die überhaupt? Zu welchen Konditionen? Was bietet so die Konkurrenz an? Die Bayern müssen also wach sein. Wie beurteilst du diese Lage, die ja gerne auch mal schnell aus den Fugen gerät, wenn man sie nicht sauber kontrolliert?
Ja, es ist eine schwierige Lage, vor allem jetzt für den neuen Sportdirektor Christoph Freund. Der ist jetzt ein paar Wochen da und muss schon einige Baustellen dann auch bearbeiten. Du hast die Namen angesprochen. Ich denke, Buner Sarr wird nicht verlängert, auch wenn er jetzt wieder...
Wie? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich möchte da ganz kurz was sagen. Wir zwei sind ja da auch echt frech mit Buner Sarr, ne? Aber der ist jetzt nicht irgendwie negativ aufgefallen, auch in den Spielen, in denen er jetzt gespielt hat. Das muss man ihm zugute halten. Natürlich ist das jetzt keiner von der Qualität her, der irgendwie Stammspieler-Anspruch hat. Aber zumindest, was ich weiß, hat er sich immer halbwegs korrekt verhalten. Das möchte ich nur mal gesagt haben, weil wir ja doch immer mit so einem Augenzwinkern bei Buner Sarr unterwegs sind.
Ja, da hast du recht. Er ist einfach der Goat.
Nein. Du kannst es nicht lassen.
Nein, ne? Alles gut. Buner Sarr spielt aktuell wieder eine Rolle und ich glaube, das sagt auch viel über die Kaderplanung aus. Aber wie du gesagt hast, er fällt jetzt nicht negativ auf und hat auch in Istanbul in den letzten, 15 Minuten, glaube ich, hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen und ja, er ist ein Kaderspieler. Die Bosse haben eine richtige Entscheidung getroffen, indem sie dann sich doch gegen eine Vertragsauflösung im Sommer entschieden haben. Aber nächstes Jahr, sein Vertrag läuft aus und er wird dann den Verein mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Neuer, Ulreich, Müller, Choupo-Moting, das ist natürlich alles performanceabhängig. Bei Neuer, Ulreich gehe ich schon davon aus, dass es so kommen wird, dass sie auch noch ein Jahr dranhängen. Müller ebenfalls. Je nachdem, wenn er halt sagt, okay, ich möchte mehr spielen, weil aktuell sieht es ja schon wieder danach aus, als wäre er nicht Spieler 12, 13 oder 14, sondern sogar eher Spieler 15. Da muss man mal schauen, was halt passiert. Aber klar ist auch, auf seiner Position ist Jamal Musiala zementiert vorne. Und das ist auch der klare Plan der Verantwortlichen, dass eben dieser Spieler noch mehr Spielzeit und noch mehr Verantwortung auch erhält. Da muss halt am Ende Thomas Müller sagen, hat er Lust darauf oder möchte er doch nochmal was anderes machen? Choupo-Moting. Ja, was soll ich dir sagen? Also ich finde ihn nach wie vor sehr stark, wenn er eingewechselt wird. Ich kenne keinen Spieler bei Bayern, der die Bälle so geil festmacht und auch so gut verteilt. Er hat natürlich ein Problem und das ist seine körperliche Verfassung. Er hatte immer wieder Rückschläge in den vergangenen Monaten. Und natürlich Harry Kane, der spielt da vorne drin. Wir sehen es ja, dass für Mathys Tel schon schwierig ist, auf Minuten zu kommen, obwohl der absolut delivered. Deswegen, Choupo-Moting, kann ich mir schon noch vorstellen, dass der den Verein dann nächsten Sommer verlässt. Vorher, es gibt schon so ein paar Gerüchte, wird er im Januar vielleicht gehen. Ich würde es jetzt dem Verein nicht empfehlen, weil er einfach noch zu wichtig ist als Backup. Ich finde.
Und weil der Kader zu dünn ist, ehrlich gesagt. Du willst nicht mehr fluktuieren, als du musst in dem Moment.
Genau. Und deswegen, das wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten alles thematisiert. Schwieriger wird es dann bei den angesprochenen Namen Davies, Sané, Kimmich und Musiala. Also da müssen die Verantwortlichen wirklich aufpassen, dass sie diese Zukunftsachse oder diese Zukunft sich nicht verbauen mit diesen, ja, mit diesen Verlängerungen, weil die sind eben allesamt schwierig. Ich würde sagen, aktuell am schwierigsten die Verlängerung mit Alphonso Davies. Da hört man auch schon, dass der Berater eben ja mit anderen Vereinen spricht. Real Madrid ist interessiert, die Info habe ich auch. Es ist jetzt ja auch kein Geheimnis mehr. Sané, Kimmich, Musiala, da ist es schon so, dass der FC Bayern für alle Spieler nach wie vor der erste oder weiterhin der erste Ansprechpartner ist. Aber auch da wird es nicht ganz einfach werden.
Ich muss sagen, Alphonso Davies ist natürlich ein wichtiger Name, keine Frage. Aber für mich steht und fällt, und das meine ich ganz ernst, die Zukunft des FC Bayern mit Jamal Musiala. Er ist die in menschliche Form gegossene Zukunft dieses Vereins. Es hat lange kein Talent wie ihn gegeben. Er ist unheimlich beliebt, also im Verein, aber vor allem darüber hinaus. Die Fans, er ist das neue Gesicht dieses Vereins. Und mit jeder Saison wird er wichtiger werden und vor allem schwerer zu ersetzen. Wenn du ihn dann verlierst, selbst wenn du 150 Millionen, ich spinne jetzt rum, für ihn bekommst, ist es unheimlich schwer, diesen Spieler zu ersetzen, auch für die Bedeutung, die er jetzt schon einnimmt für diesen Verein, als nicht ganz Eigengewächs, aber eben doch einer, der durch die Jugend am Ende doch gekommen ist. Und es gibt eben keinen Vergleichbaren, gerade im Verein. Und ich würde an Bayerns Stelle alles daran setzen, erst mit Musiala zu verlängern, weil für mich ist er der Leuchtturm dieses. Auch wenn er jung ist, ist er auch. Und du darfst nicht zu viel Druck ausüben. Aber wir wissen beide, Musiala, das ist der Name, um den sich alles dreht. Und dann ist ja natürlich die Frage, ich kenne jetzt seine Berater, da bist du besser informiert, nicht genau, wie sehr gehen die dann auch auf Kohle? Muss ein FC Bayern überlegen, vielleicht für so einen Spieler dann auch den nächsten Step zu gehen in seinem Gefüge? Wir kennen ja diese Grenze, ich glaube, die liegt jetzt bei 25 Millionen, lass mich nicht lügen, pro Jahr. Wird Musiala mehr verlangen? Und wenn ja, was machen sie? Da würde mich aber interessieren, wie du das beurteilst. Oder ist er noch zu bodenständig quasi? Wobei er es ehrlich gesagt verdienen würde.
Ja, also es ist schon so, dass er natürlich aktuell einen Vertrag hat, der seinen Leistungen nicht ganz entspricht. Ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Er verdient mit Prämien 8 bis 9 Millionen in der Saison. Das ist jetzt auch nicht wenig für einen 20-Jährigen. Dennoch zählt er dazu den eher geringeren Verdienern im Kader des FC Bayern. Die Top-Verdiener sind dann schon noch weit entfernt von ihm. Aber ihm geht es nicht ums Geld. Das klingt jetzt so blöd, aber ihm geht es nicht vorrangig darum. Und seinem Management geht es auch nicht darum. Es geht wirklich um ein gewisses Vertrauen in Form von Spielzeit, in Form von, ja, dass er einfach auch der Leuchtturm, wie du jetzt sagst, dass er auch vom Verein als dieser Leuchtturm gesehen wird. Und er hat jetzt in den vergangenen Monaten nicht immer diese hundertprozentigen Einsätze gehabt. Manchmal wurde er dann auch nicht eingesetzt. Da hieß es dann, okay, er hat jetzt irgendwie Probleme körperlicher Natur, CK-Wert und so weiter. Nein, der Junge war topfit. Also das war wirklich so eine Art, wie manage ich den Kader und wen kann ich vielleicht draußen lassen, um anderen nicht zu verärgern, weil du musst natürlich vorne auch ein bisschen aufpassen, dass du die Spieler ja bei Laune hältst, weil es eben sehr viele Top-Spieler gibt, die immer spielen wollen. Das ist nicht ganz so einfach für einen Trainer, also nicht ganz so einfach für die Verantwortlichen, aber ich kann nur sagen, dass es Jamal Musiala bei dem ganzen Thema nicht in erster Linie ums Geld geht, sondern wirklich darum, da eine gewisse Perspektive auch zu haben, dass der Verein auch gut aufgestellt ist, dass die Mannschaft gut aufgestellt ist. Dass er auch wirklich sein Ziel, und er hat das klare Ziel, er will die Champions League gewinnen. Er war damals zwar im Kader 2020, er war gelistet, aber er fühlt sich nicht als Champions League-Sieger, muss man ganz klar sagen. Und er will auch irgendwann Weltfußballer werden, das ist sein klares Ziel. Die Frage ist, kann er das beim FC Bayern? Kann ihm der FC Bayern das ermöglichen? Ist das Umfeld geschaffen? Ist die Mannschaft stark genug? Ist der Verein auch als Ganzes stark genug? Und ich kann nur sagen, dass auch Christoph Freund das Thema erkannt hat. Du hast gesagt, mit ihm muss man verlängern. Das weiß auch Christoph Freund. Hasan Salihamidžić wusste es auch schon. Er hat schon zu Beginn des Jahres erste Gespräche gesucht mit dem Management. Christoph Freund hat das Management jetzt auch kennengelernt von Jamal Musiala. Da gab es schon ein gutes erstes Kennenlernen, gutes Gespräch. Und das sind auch vernünftige Leute, die einfach nur das Beste für ihren Spieler möchten. Und ich bin mir relativ sicher, dass die sich jetzt auch in den nächsten Monaten wieder häufiger dann auch nochmal unterhalten werden. Ich glaube aber nicht, dass es eine schnelle Entscheidung auch geben wird, weil es ist natürlich immer jetzt die Frage, wie entwickelt sich die Mannschaft in den nächsten Monaten. Und da wird herausfordernder aus meiner Sicht der Name Joshua Kimmich noch werden. Dessen Vertrag läuft 25 aus, Musiala ist erst 26, das heißt, wenn du den Vertrag von Kimmich in den nächsten Monaten nicht verlängerst, dann könnte der 2024 im Sommer den Verein verlassen. So, weil dann kann er noch Ablöse generieren. Dann kann der Verein auch sagen, okay, wir haben jetzt keine Option mehr. Bei Musiala hast du ja noch die Laufzeit bis 26. Da solltest du halt, um dem Spieler auch die Wertschätzung zu geben, aus meiner Sicht ihn dann zu einem der Topverdiener machen. Diese 25-Millionen-Grenze wird auch nicht so schnell durchbrochen werden. Harry Kane verdient so viel. An diesem Maßstab müssen sich die anderen Topspieler im Kader auch orientieren. Da mehr zu verlangen, ist auch Quatsch. Das würde auch ein Musiala, das würde auch sein Berater mit Sicherheit nicht machen. Es geht wirklich darum, dem Jungen ein gutes, ja, eine gute Wohlfühloase auch zu schaffen, aber natürlich auch die Challenge zu geben. Okay, du sollst hier weiter wachsen, du sollst hier auch irgendwann bei uns Weltfußballer werden.
Also, wir können das ja mal kurz durchgehen aus Musiala-Sicht. Rein sportlich sehe ich den FC Bayern ganz oben. Klar, du kannst nicht jedes Jahr die Champions League gewinnen, das kann aber kein Verein aktuell. Es gibt kein Real Madrid wie vor ein paar Jahren. Man City könnte in diese Richtung gehen und das ist interessant, weil natürlich er da gut reinpassen würde. Und man hat ja auch schon, ob das jetzt wahr ist oder nicht, gelesen, gehört, es wurde gemunkelt, dass Pep Guardiola Auge macht, wie man so schön sagt.
Er macht Neudeutsch. Auge.
Er macht Auge, ja. Können wir gleich nochmal drüber reden, wie das aus Musiala-Sicht einzuschätzen ist. Aber ich finde, sportlich ist Bayern auf dem 1A-Niveau unterwegs. Interessanter, weil du auch angesprochen hast, Ballon d'Or zum Beispiel. Ich sehe Bayern nicht auf dem globalen Level eines Real Madrid zum Beispiel. Du siehst einfach, klar, Jude Bellingham spielt auch gerade einen außergewöhnlichen Fußball, aber das hat einfach nochmal eine komplett andere Wirkung, global. Und das, da brauchen wir uns nichts vormachen, spielt mindestens genauso eine große Rolle bei einer Ballon d'Or-Vergabe wie die eigentliche Leistung auf dem Platz. Und dazu kommt natürlich auch, dass ein Spieler wie Jamal Musiala sicherlich auch davon träumt, für so einen Verein zu spielen. Kannst ja auch für Bayern und Real Madrid in deiner Karriere spielen. Und am Ende müssen die Bayern eben ihr stärkstes Argument anbringen. Und das ist aus meiner Sicht diese dann doch Integrität in diesem Verein. Es geht zwar manchmal drunter und drüber bei den Bayern, aber was ich immer spüre und auch höre, die Leute fühlen sich da wohl, fühlen sich gut aufgehoben. Und dieses Mir san mir steht dann doch für irgendwas. Weswegen auch ein Harry Kane zum Beispiel zum FC Bayern wechselt. Aber das ist natürlich nicht... Das ist kein unschlagbares Argument.
Ich sage aber auch mal so, Harry Kane ist auch wegen des Geldes zum FC Bayern gewechselt. Dürfen wir auch nicht.
Ja, aber das hätte er ja woanders auch bekommen können.
Aber der FC Bayern, der zahlt schon in Europa mit die besten Gehälter. Das denken viele nicht, aber sie zahlen teilweise besser als die Premier League Clubs. Die haben schon ein sehr, 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 sehr großes Pool für Gehälter. Also die geben sehr viel aus für Gehälter, die Bayern. Deswegen viele Spieler, Topspieler, auch ein Sadio Mané hat sich damals entschieden, zum FC Bayern zu wechseln, weil der FC Bayern ihm fast das Doppelte an Gehalt geboten hat, was der FC Liverpool ihm geboten hat. Also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, die Bayern zahlen europaweit sehr gut. Und ich glaube, Jamal Musiala oder auch generell jetzt jeder Topspieler, der kann da wirklich finanziell sich sehr, sehr gut absichern bei diesem Club. Ich finde aber, wie du es gesagt hast, die Tragweite, die internationale Tragweite einfach, die hat der FC Bayern in der Form nicht, wie eben Real Madrid, wenn du nur mal auf die Followerzahlen schaust. Ich gebe jetzt nicht viel auf diese Instagram-Welt, aber ein Jude Bellingham, der ging, glaube ich, mit 3 Millionen Followern, so viel wie Musiala jetzt hat, 3,5 Millionen, ging der von Dortmund nach Madrid. Und jetzt sind wir bei, glaube ich, fast schon weit über 15 Millionen, also innerhalb von wenigen Monaten. Es ist Wahnsinn, so weil du auch ein Toni Kroos, ein David Alaba, die haben alle, was die für globale Marken auch geworden sind bei diesem Club und wie die sich da entwickelt haben in der Hinsicht, das sagt schon viel aus über den Verein als Marke. Aber klar, am Ende geht es auch irgendwie darum, Fußball zu spielen und Jamal Musiala, dem ist nichts wichtiger als Titel zu gewinnen, Champions League zu gewinnen. Das ist für ihn das große Ziel. Er will Champions-League-Sieger werden, wenn er das mit dem FC Bayern kann, umso besser. Ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht zu panisch werden bei dieser Personalie. Also er fühlt sich sehr wohl in München. Er hat sich super eingelebt mit seiner Familie damals, als er von Chelsea, also von London nach München gegangen ist. Er hat jetzt nicht den Gedanken, ich muss hier weg. Aber natürlich ist es so, mit der Verlängerung erwartet man natürlich, dass der FC Bayern oder es ist schon so, dass der FC Bayern sich da auch ins Zeug legen muss, um diesen Spieler langfristig zu binden, aber ich bin mir auch sicher, dass es den Verantwortlichen klar ist. Also es wäre blöd, wenn es, oder der FC Bayern wäre schön blöd, wenn er da nicht großen Wert drauf legen würde. Wie gesagt, dringlicher empfinde ich die Personalie Kimmich, auch die Personalie Davis, weil da könnte es wirklich ja in eine andere Richtung gehen, wenn die Bayern sich nicht langsam da stärker drum bemühen würden.
Ich schätze Joshua Kimmich so ein, wenn Bayern ein seriöses Angebot macht, wovon ich jetzt mal stark ausgehe, dass er bleiben wird? Oder reizt ihn das Ausland, ich glaube speziell Barcelona, so sehr, dass er ernsthaft drüber nachdenkt, die Bayern zu verlassen?
Also es gab schon Zeiten, in denen sich Joshua Kimmich deutlich wohler beim FC Bayern gefühlt hat als aktuell. Also es würde mich wundern, wenn es in diesem Jahr noch eine Verlängerung geben sollte. Also er möchte auch die Entwicklung der nächsten Monate einfach abwarten. Da geht es halt auch um den sportlichen Weg, auch um die Rolle, seine Rolle in den nächsten Jahren. Also dieses...
Ja, speziell Positions... orientiert, ne? Dieses ganze Bim-Bam mit Sechser, Achter und dann auch mal rechts hinten. Das ist natürlich für jemanden seines Kalibers nicht zufriedenstellend. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, und dieses chaotische Jahr 2023, das mit all diesen Personalwechseln, das hat auch, ja, mit all dieser Unruhe, das hat auch Spuren bei Joshua Kimmich hinterlassen. Also es ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Kontinuität, Vertrauen, das sind so Punkte, die ihm extrem wichtig sind. Und ich sage, es wird nicht einfach, diesen Vertrag zu verlängern. Also er wird nächsten Sommer sehr gute Optionen haben im Ausland. Barcelona, Manchester City, eventuell ja auch Real Madrid. Mal schauen, wenn Toni Kroos und Luka Modric beide aufhören, dann brauchen sie vielleicht doch noch jemanden, weil Bellingham sehe ich eher weiter vorne. Kamavinga entwickelt sich jetzt ja zum Linksverteidiger, also da gibt es vielleicht dann auch noch einen Platz für ihn. Also ich bin sehr gespannt und Joshua Kimmich, das weiß ich auch, der wird im Ausland extrem geschätzt und er kann sich das auch unter Umständen eben vorstellen. Und es wäre dann mit Ende 20 womöglich auch nochmal die letzte Chance, letzte logische Möglichkeit, nochmal so einen Schritt zu einem internationalen Topclub auch zu wagen. Und er wird sich das auf jeden Fall gut überlegen. Andererseits wird der FC Bayern auch eine gute Chance haben, wenn Kimmich folgende Fragen klar beantwortet werden. Also in welcher Rolle sieht ihn der Trainer? Wie soll die Mannschaft in den nächsten Jahren aussehen? Und wie groß sind die Chancen darauf, Jahr für Jahr um die Champions League mitzuspielen? Also ähnliche Fragen eigentlich, wie sie Jamal Musiala sich dann auch stellt. Klar ist für diese Spieler, der Erfolg steht über allem. Das ist A und O. Wie erfolgreich kann der FC Bayern sein? Champions League jede Saison, ja oder nein?
Was sind denn die Fragen von Leroy Sané?
Sind ähnliche Fragen. Tatsächlich, weil oh. Er ist damals zum FC Bayern gekommen und er hat nicht die Champions League gewonnen. Er kam als, stimmt, das ist auch für ihn extrem wichtig und das ist auch irgendwo eine Grundsatzentscheidung bei Leroy Sané. Macht er nochmal den Schritt zurück ins Ausland? Der war ja schon mal dort, er hat diese Erfahrung also schon gehabt in seiner Karriere oder zieht er jetzt komplett in Deutschland durch? Und da kann ich auch sagen, da sieht es aktuell vielleicht sogar von den genannten Namen auch ganz gut aus, weil er sich sehr wohlfühlt in München. Also da gibt es jetzt nichts, was mir gesagt wurde in die Richtung, der will jetzt wieder weg. Es kann natürlich aber schon sein, wenn ein Top-Club wie der FC Liverpool, der nächstes Jahr möglicherweise Mo Salah ersetzen muss, wenn der auf die Idee kommt, okay, wir bieten jetzt mal für Leroy Sané. Also auch da muss der FC Bayern dann vielleicht schneller sein. Aber auch das weiß Christoph Freund, der hat es ja schon angekündigt. Vor der Länderspielpause gesagt, wir wollen das Gespräch mit Leroy Sané und seinem Management suchen. Also man muss schon sagen, dass Christoph Freund, ich habe es gesagt, es ist nicht so einfach jetzt für ihn. Er kommt rein, hat direkt diese ganzen Vertragsthemen auf dem Tisch, aber er nimmt sich diesen Themen an und er geht auf die Leute zu. Und deswegen, ich bin echt gespannt, weil Christoph Freund spricht auch eine ähnliche Sprache wie Thomas Tuchel, die verstehen sich sehr gut, haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und da bin ich eben mal gespannt. Und du musst ja auch den Gesamtmarkt jetzt betrachten. Was passiert, wenn Kylian Mbappé nächsten Sommer nicht zu Real Madrid wechselt, was ja nicht auszuschließen ist? Dann wird Real Madrid auch diese Personalie Jamal Musiala sich mal anschauen, weil die sind auch nicht blöd. Wenn sie jetzt auf Davis schauen, dann schauen sie auch auf einen Musiala, vielleicht schauen sie auch auf einen Sané, aber eher schauen sie auf einen Musiala, weil natürlich da noch ein bisschen mehr Potenzial auch mit Zukunft da ist. Also die Bayern sind jetzt schon angehalten, das Thema frühzeitig oder halt relativ schnell anzugehen, sowohl bei Sané als auch bei Musiala, bei Kimmich, aber ich würde halt aktuell eher sagen, man muss vielleicht mit Davis sprechen, dann mit Kimmich und dann mit Sané, Musiala. Also wenn man das jetzt so chronologisch, aber das kannst du ja eh nicht machen, ja. Weil du gehst ja, ich meine, dein Plan kann ja noch so gut sein. Vielleicht haben die Spieler aber andere Pläne und sagen erst, okay, wir sprechen in einem halben Jahr miteinander. Da kannst du als Verein auch nicht viel machen. Aber jetzt mal so weit gedacht, so, da muss ich schon sagen, okay, mich schreiben jetzt auch viele spanische Kollegen an, sagen, dieser Musiala, der ist ja so gut. Was ist denn mit, wenn Mbappé nicht zu uns kommt? Denkst du, der FC Bayern würde ihn freigeben nächsten Sommer? Also es gibt schon so...
Dieser Musiala. Ja. Wer ist dieser Musiala?
Ja, es schauen sehr wenige Leute Bundesliga. Das ist leider, also im Ausland schauen...
Das ist wirklich so,
das ist halt wirklich auch ein Problem. Aber ich bin mir schon sicher, dass die Bayern da, ja, einfach... Also sie sollten sich den Themen definitiv annehmen. Aber alles, was ich jetzt gehört habe, ist, dass Christoph Freund es auch machen möchte und auch schon macht.
Und ich finde es auch sehr wichtig, denn in unserer aktuellen Zeit sind Transfers natürlich das A und O. Wen holen die Bayern? Komm, hol mal 10 neue Spieler. Aber ich bin überhaupt kein Fan davon, Kontinuität bei den großen Teams war häufig das, was zum Erfolg geführt hat. Und klar, hier und da musst du auch mal nachbessern. Manche Leute wollen auch einfach gehen und das ist auch vollkommen okay. Aber du willst eben keinen dicken Umbruch provozieren. Also schön vorarbeiten.
Absolut. Und du hast noch Pep Guardiola angesprochen, ne? Könnte der sich bei den Bayern bedienen?
Frechheit. Nein, ist keine Frechheit. Würde auch sehr gut reinpassen, ehrlich gesagt. Jamal Musiala bei City, spielerisch top. Top, top, top. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist wieder so ein Fall, wo ich sage, ja, kann doch gar nicht passieren. Und am Ende passiert es doch. Diese Dinge sind schon oft genug passiert. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich kann da nichts gegen sagen. Und ich, ja. Das, warum auch nicht? Es ist doch alle, die Bedingungen da sind überragend.
Wenn Kevin De Bruyne dann mal irgendwann die Schuhe an den Nagel hängt, dann könnte Musiala eine sehr ernsthafte Option werden. Pep Guardiola schätzt ihn sehr. Und ich bin gespannt, aber auch Sané, ich meine, er hat bei Man City schon gespielt und der Pep Guardiola vielleicht nicht mehr. Wir müssen ja auch mal schauen, wie lange bleibt Pep Guardiola überhaupt bei Man City, ne? Das sind ja auch wieder so Fragen, die man sich dann als Spieler auch stellen muss. Also, das ist einfach so, da hängt so viel dran, deswegen, wir haben jetzt den Stand Oktober 2023 und es geht erst richtig los in den nächsten Monaten. Trotzdem möchten wir euch Hörer das schon mal mitnehmen, weil es einfach jetzt schon auch im Hintergrund sicher irgendwo ein Thema ist. Wir müssen auch noch über Davis sprechen. Da ist es eben so, dass Real Madrid wirklich, wirklich dran ist, weil die natürlich ein Linksverteidiger-Problem auch irgendwo haben. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt, und die Frage gebe ich gerne an dich weiter, in der aktuellen Verfassung, wird Alphonso Davis Real Madrid weiterhelfen, ja oder nein?
Ja, weil ich finde ihn gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, bisschen schluderig am Ball, aber defensiv finde ich ihn gut. Und er hat einfach ein unglaubliches Tempo, das kannst du nicht ersetzen. Und ich mache mir bei ihm eigentlich keine große Sorgen, ehrlich gesagt. Also ich hatte nie ein Problem mit der Linksverteidigerposition, wenn Alphonso Davis gespielt hat. Der Output nach vorne variiert. Das liegt aber in meinen Augen auch ein bisschen an Thomas Tuchel und seiner Tendenz zu Stabilität, weswegen ja auch ein Konrad Leimer zum Beispiel da spielt, auf der rechten Seite. Ich verstehe die Frage, aber Weltklasse Links- und Rechtsverteidiger sind unheimlich rar gesät. Also ich glaube, das ist wirklich die dünnste Position im Weltfußball. Selbst wenn Alphonso Davis nicht immer überragend spielt, wirst du dich sehr schwer tun, jemand anderen zu bekommen mit einem ähnlichen Niveau.
Das lasse ich mal so stehen. Ich bin nicht ganz deiner Meinung, aber ich lasse mich jetzt mal in den nächsten Monaten von Alphonso Davis überraschen. Weil ich war jetzt nicht so begeistert von ihm. Aber das können wir gerne erstmal so stehen lassen.
Tuchel-Watch. Thomas Tuchel, ich muss eine Lanze brechen für den Trainer des FC Bayern. Ich kritisiere seinen Spielstil sehr gerne, aber ich war beeindruckt nach dem Sieg bei Galatasaray, dass dieser Plan, und ich gehe davon aus, dass es sein Plan auch war, aufgegangen ist. Gala quasi wildern zu lassen, die ersten 50 Minuten, und dann den Bruch in der Energie gnadenlos auszunutzen. Die Art und Weise hat mir nicht gefallen. Mir war die erste Hälfte deutlich, deutlich zu passiv. Und ich habe von Arroganzanfall gesprochen. An der Stelle möchte ich mich entschuldigen, aber dabei bin ich ein bisschen drüber, glaube ich. Aber mich regt es unheimlich auf, wenn der FC Bayern passiv wird. Mit seiner Qualität ist das nämlich der Fehler, den du am leichtesten vermeiden kannst. Und das war aber in der ersten Hälfte in Istanbul für mich der Fall. Sie waren nicht aktiv. Sie haben sich so ein bisschen einschnüren lassen und beeindrucken lassen von einer Atmosphäre, die alle vorhergesagt hatten. Und du hast sie erlebt, Kerry. Ich habe sie ein paar Monate vorher erlebt bei Gala gegen Fenner. Ganz kurz dazu, bevor wir zum Spielstil kommen, weil es einfach so ein geiles Thema ist, auch wenn es jetzt hoch und runter diskutiert wurde. Hast du schon mal sowas erlebt? Weil ich kann für mich, und ich meine das nicht klischeehaft, das war das Krasseste an Lautstärke, was ich je in einem Fußballstadion erlebt habe.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Also für mich war es auch die krasseste Erfahrung in einem Stadion, weil es einfach, wir haben auch mal gemessen, 130 Dezibel, also das war geisteskrank. Muss natürlich auch dazu sagen, in Türkei Frauenquote im Stadion wahrscheinlich 2% oder so. Also es waren wirklich, das ist auch schade, wie ich finde, aber da waren halt wirklich, ja, einfach brutal leidenschaftliche, völlig fanatische Männer im Stadion, die nichts anderes im Sinn hatten, als die gegnerische Mannschaft, wenn sie denn am Ball war, gnadenlos auszupfeifen. Und das war nicht gut für meine Ohren. Ich habe es, wie gesagt, danach war ich erstmal einen Tag auch zerlegt. Das hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass
das Gleichgewicht auseinandergepfiffen.
Ja, mich haben sie wirklich kaputt gepfiffen, die Türken, ja.
Aber ich muss sagen, ich verstehe das mit dem Pfeifen. Das wurde auch viel kritisiert von der deutschen Fanszene. Aber ich fand das schon sehr deutsch, weil es ist ja nicht so, dass sie nur pfeifen, sondern wenn was passiert, die sind ja auch, der Torjubel und so weiter, das ist ja auch alles unfassbar laut. Direkt nach Anstoß singen die erstmal 30 Sekunden in einem Pegel, den du nirgendwo in der Bundesliga bekommst.
Ja, also das war auch crazy.
Dieses Pfeifen, ja.
Auch das Tor von Icardi, wie er den da reinlöffelt dann, da war natürlich, also mit dem Panenka, da war was los, kann ich euch sagen. Da sind Leute gerade, das war der schönste Moment in deren Leben wahrscheinlich, das war wow. Aber ja, reden wir über das Spiel. Du redest sehr positiv über Thomas Tuchel und den Plan dahinter.
Ja, warte mal, also, das ist, wie sagt man so schön, man erstmal so ein bisschen streicheln und dann bumm. Ich muss sagen, der Plan ist aufgegangen. Sie haben auswärts gewonnen und am Ende war dieses Stadion auch mucksmäuschenstill.
Ja, aber kann das der Plan sein?
Ja, sorry, aber wir haben so viele Spiele jetzt gesehen unter Thomas Tuchel und es ist immer wieder so. Sie schießen ein Tor, dann ist erstmal nichts angesagt. Die Gegner kommen so ein bisschen, wenn sie Pech haben, kassieren sie einen, so wie gegen Mainz, so wie gegen Gala. Aber am Ende gewinnen sie halt die Spiele. Ich bin kein Fan davon, um jetzt mal konkret zu werden. Ich mag das nicht. Es macht mir keinen Spaß. Es regt mich sogar auf. Und es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber Thomas Tuchel, der kontrolliert einfach gerade diese Rasierklinge.
Aber das war ja keine Kontrolle. Das war keine Kontrolle. Wir können nicht mehr von Kontrolle reden, wenn ein gegnerisches Team 16 Mal in einer Halbzeit oder in einem Spiel aufs Tor schießt.
Ja, das doch, war, kannst du schon, wenn das Ergebnis stimmt. Irgendwann,
ja, also, aber die Chancenverwertung von Gala, die war ja wirklich katastrophal. Mit 4:1 hätten die in die Halbzeit gehen können. Das kannst du mir nicht sagen, dass das durchgetaktete der Plan ist. Nein, auf gar keinen Fall.
Nein, weil die Umsetzung war nicht ideal. Ich habe den Plan verstanden. Weil wenn du weißt, dass der Gegner mit einer Energie kommt, die du nur schwer matchen kannst, dann versuchst du ihn eben so ein bisschen um dich rumwuseln zu lassen, bis er so ein bisschen platt ist. Wie so ein Hund, der die ganze Zeit dem Stock hinterher rennt. Oh, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht herablassend über die Gala-Mannschaft sprechen, aber du weißt schon, was ich meine. Also irgendwann ist der Hund halt so ein bisschen platt und dann kannst du das machen, was du eigentlich machen willst. Aber, und ich stimme vollkommen zu, deswegen sprach ich auch von Arroganzanfall, das war halt so mit einer Haltung so, ja, ihr schafft's ja eh nicht. Aber sie hatten halt leider recht. Gala hat's nicht geschafft, diese Tore zu machen.
Ja, vielleicht Gala nicht, aber das geht in der K.O.-Phase auf keinen Fall gut.
Aber glaubst du, in der K.O.-Phase werden sie so spielen?
Ich sehe aktuell keine sehr gute Handschrift. Ich sehe viel Individualität. Jetzt klinge ich vielleicht wie Didi Hamann, aber ich möchte es einfach mal so sagen. Es ist einfach, ich bin enttäuscht aktuell von dem, was einige Spieler auch bieten. Da möchte ich jetzt gar nicht dem Trainer zu nahe treten, aber wenn ich sehe, wie sich das Mittelfeldduo präsentiert hat in Istanbul in der ersten Halbzeit. Konrad Laimer, wirklich völlig, völlig wild. Joshua Kimmich verschuldet erst den Elfmeter, dann dieser fatale Ballverlust am eigenen 16er. Das kann doch nicht ein Plan sein, so sich zu präsentieren. Und auch ein Alfonso Davis.
Deswegen sprach ich von Arroganzanfall, weil das waren Sachen, die sind einfach nur gekommen, weil du eben nicht die Leidenschaft hattest, dich anders zu wehren, sondern ja, dann verliere ich halt den Ball. Das geht nicht, das ist auch kein Plan. Aber dass du grundsätzlich eher wie so ein Schwamm versuchst, so ein bisschen Real Madrid-Style, diese ganze Energie aufzusaugen, bis die anderen nichts mehr haben und dann das Ding hinten raus zu gewinnen. Das, glaube ich, kann man schon als Plan verkaufen, oder nicht?
Ja, du kannst zumindest sagen, dass es auf jeden Fall ein Fortschritt ist, dass diese Mannschaft auch sich aufbäumen kann, dass sie zusammen reagieren kann. Das war jetzt in der letzten Saison, gerade auch als Tuchel dann übernommen hat, war oft nicht der Fall. Da bist du in Rückstand geraten und hast dich auch hängen lassen. Trotzdem, für mich ist das spielerisch einfach, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, ist das nicht Bayern-like. Das hat auch nichts mit Kontrolle zu tun, wenn du die Kontrolle abgibst im Mittelfeld. Komplett. Und dich nur auf diese vier Jungs da vorne verlässt. Und ich bin dir auch ehrlich, ich hätte Harry Kane bis zur 70. Minute am liebsten eine Note 5 gegeben, weil er ja nicht mal versucht hat, die Bälle sich tief abzuholen. Klar, er macht dann das Tor, er liefert dann den Assist, aber das war für mich einfach, das war nicht gut. Das war einfach nicht gut von dieser Mannschaft. Das sollte nicht der Anspruch sein.
Ja, das ist genau, das ist der entscheidende Punkt. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Du kannst Spiele so gewinnen. Und es gibt auch das vertrete ich ja gerade, ein Argument dafür zu sagen, dass das auch eine valide Herangehensweise ist. Aber ist das die richtige Herangehensweise für den FC Bayern? Nein. Die Situation ist schwierig mit der Dünne des Kaders, den Verletzten, das verstehe ich. aber es war einfach zu viel Zufall, zu viel Glück dabei. Ein bisschen gehört dazu, aber eigentlich ist es, wenn du dir nochmal dieses Spiel vor Augen rufst, Gala steht mit 6 Leuten in deinem Drittel. Du musst nur den Ball langschlagen auf Kane, der lässt ihn klatschen und du stehst vorm Tor. Sané ist, glaube ich, 3-mal 50 Meter mit dem Ball gelaufen. Aber du warst halt null fokussiert darauf, hast das null ausgenutzt und hast stattdessen hinten die Bälle verloren, weil du unbedingt flach hinten rausspielen wolltest. Da stimme ich dir zu, das ist spielerisch zu wenig, das ist auch einfach nicht ausgeklügelt. Aber da muss ich persönlich sagen, so schätze ich Thomas Tuchel in Klammern im Moment ein. Er will Spiele gewinnen und es juckt ihn einfach nicht primär, sekundär schon, wie das passiert. Und ich glaube, damit müssen wir uns abfinden. Er hat mit Chelsea auch keinen super Fußball gespielt, als sie die Champions League gewonnen haben. Aber sie haben sie halt gewonnen. Oder sehe ich das falsch? Ist Thomas Tuchel, will er geilen Fußball spielen und kriegt es gerade nicht hin?
Naja, wir wissen ja schon, dass Thomas Tuchel sich dann auch gerne an Pep Guardiola orientiert und der lässt ja auch schönen Fußball
spielen. Ah ja, das kann man doch nicht vergleichen. Also ich habe an dem Wochenende jetzt City gegen Brighton gespielt. Das war ja eine Opernveranstaltung. Das war wunderschön. Und Bayern, das war Heavy Metal, das ist ja nicht ansatzweise zu vergleichen, sorry. Also,
ja, deswegen, aber das...
Ja, aber das, ich glaube nicht, dass das gerade sein Ziel ist.
Nee, gerade ist es nicht sein Ziel, aber es ist schon langfristig sicher ein Ziel, dass man wieder einen ansehnlichen Fußball spielt. Das auf jeden Fall.
Gut, weil ich möchte ihn sehen und ich weiß auch, dass dieser Kader dazu imstande ist. Jetzt hat sich ja Tuchel so ein bisschen dagegen gewehrt, gegen diese allgemeine Kritik zum Spielstil. Kann man jetzt sagen, ja, er hat recht mit dem Kader und so weiter, dass es gerade schwierig ist, oder muss da einfach mehr gehen?
Nee, ich glaube schon, und das habe ich auch in den letzten Tagen, Wochen immer wieder betont, es ist nicht einfach jetzt, diesen Kader auch zu managen, weil er eben sehr dünn ist. Spieler spielen, die eigentlich müde sind, Spieler spielen, die noch Verletzungen haben, also auch ein De Ligt, der läuft einfach nicht rund nach seinem Knie, nach seinem Knieproblem, das er da hatte, und er hat es gut gemacht in Istanbul. Aber man hat schon wieder gesehen, der kam aus der Mixzone und der ist so ein bisschen leicht auch warm humpeln. Du merkst aber, die Jungs sind gerade, die gehen auf der letzten Rille, einige Spieler. Deswegen, es ist nicht einfach, diesen Kader zu managen, und du brauchst jetzt 2 bis 3 Verstärkungen im Winter. Und da ist eben der Verein gefragt, dem Trainer die Unterstützung zu leisten. Die Frage ist halt, welche Spielertypen holst du? Ich finde, du brauchst auf jeden Fall für die Abwehr noch jemanden, weil der Pavard-Abgang hat einfach Spuren hinterlassen, meiner Meinung nach. Du hast einen verlässlichen Abwehrspieler verloren. Stanisic wurde auch abgegeben. Gut, es war jetzt auch die Sinnhaftigkeit dahinter, erschließt sich mir bis heute nicht, weil der auch in Leverkusen jetzt ja nicht die absolute Nummer-1-Rolle da spielt. Aber du hast eben 2 Spieler für die Viererkette verloren und die musst du meiner Meinung nach ersetzen mit mindestens einem Neuzugang. Ob das ein zweiter da fällig werden muss, keine Ahnung. Wir wissen auch alle, dass Thomas Tuchel einen Kyle Walker haben wollte, also noch einen Rechtsverteidiger eigentlich. Also der hat diese Problematik schon gesehen, plus eben das zentrale Mittelfeld, diesen ja defensiven Sechser, den er noch haben wollte. Die Frage
jetzt
ist
nicht
halt,
den Namen sagen, sonst hast du ihn wirklich in jedem Podcast einmal gesagt.
Nein, ich sag's nicht.
Den Namen P.
Ich sag's auch nicht. Die Bayern müssen sich natürlich auch mit Alternativen zu diesem Namen beschäftigen und vielleicht auch mit einem anderen Profil, weil ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen, Gedanken gemacht. Wir reden ja alle immer davon, 2012, 2013, als sie das Triple gewonnen haben, hatte man mit Javi Martinez so diesen Spieler, der dann nochmal, ja, diesen defensiven Impuls auch gegeben hat. Ich frage mich aber, warum holt man nicht wieder einen Spielertypen? Und das hat mir das Spiel in Istanbul eigentlich gezeigt. Warum holt man nicht einen Spielertypen, der 2020 sehr wichtig war in diesem Mittelfeld, der nämlich auch mal einen gescheiten Pass aus Pressing-Situationen spielen kann, wie ein Thiago? Weil du hast Kimmich, der kann das theoretisch, aber wenn du nur ihn anläufst mit 2, 3 Leuten, das war in Istanbul oft zu sehen, dass der Gegner sich vor allem Kimmich ausgesucht hat und nicht Konrad Leimer. Bei Leimer wusste man, der spielt wahrscheinlich eher einen Fehlpass. Also seine Passquote war ja auch dann, hat man ja gesehen, die war ja nicht mal bei 60%. Da frage ich mich, braucht es wirklich diesen Zweikämpfer, der nur Staub sorgt? Weil ein Palinha, jetzt habe ich den Namen gesagt, ein P, der hat in der Premier League auch nur 70%, Passquote um die 70%. Oder du holst dir einen Spieler, der so pressingresistent ist, der so einen geilen Ball auch rausspielen kann, wie es ein Thiago war. Warum schaust du nicht eher auf das Profil? Deswegen, ich bin gespannt, was die Bayern im Januar machen. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Gerüchte, es gibt viele Namen und so weiter. Auch ein Kone von Gladbach und so, der sicherlich ein Spieler wäre, der ein anderes Profil hat als Palinha. Aber, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber muss man diesen Spielertyp Javi Martinez jetzt holen oder einen Spielertyp Thiago? Oder vielleicht sogar beide, ich weiß es nicht.
Also ich sehe deinen Punkt. Was ich nämlich gerade am Bayern-Spiel nicht so mag, ist, dass ich es immer noch ziemlich statisch finde. Es ist sehr, sehr kontrollierter Aufbau. Es fehlt Flow. Genau das, was Thiago gebracht hat. Dieses Überraschungsmoment, der kurze Wackler mit der Hüfte und auf einmal entsteht Dynamik. Das kann halt kein Kimmich. Diese Dynamik hat er nicht, diese Geschmeidigkeit. Er ist ja eher eine Passmaschine. Leon Goretzka ist nochmal physischer. Konrad Leimer ist auch ein Arbeiter, ja, auf sehr hohem Niveau. Aber diese Finesse, die hat eigentlich ein Jamal Musiala, der auch gerne mal ein bisschen zurückgezogen werden kann. Aber er ist halt vorne gebraucht. Dazu ist er zu gut im letzten Drittel. Also ja, ich sehe deinen Punkt, absolut. Ist halt ein Spielerprofil, das es nicht so häufig gibt, ne, auf dem Niveau. Deswegen hat ja auch Liverpool damals Thiago geholt. Und deswegen, jedes Mal, wenn du ihn auf dem Feld siehst, hilft er auch in seinem jetzigen Alter den Reds weiter, wenn er dann fit ist. Ich habe gerade überlegt, wen gibt's denn da? Wahrscheinlich vergesse ich jetzt irgendjemanden offensichtlichen, aber so dieser passgebende Dribbler, ich sage jetzt mal ganz spontan, ich habe in den Kopf Harvey Elliott, ist ein Talent von Liverpool, aber noch lange nicht auf dem Niveau. Es gibt nicht viele und der spielt auch weiter vorne. Also ist dann natürlich eine Frage der Zugänglichkeit auf dem Markt, ob du so einen Spieler bekommst. Aber ich habe auch immer das verstanden mit dem defensiven Sechser. Nur mir ist es halt ein bisschen, du kannst es machen, aber mir ist es ein bisschen zu banal in Anführungszeichen. Klar kannst du einen Abräumer da reinstellen, aber dann wird es halt weiterhin statisch. Nur wenn ich jetzt Thomas Tuchel sehe und der mitentscheidet, dann tendiere ich halt zu dem Sechser, weil er halt Stabilität an oberster Stelle sieht und eben nicht Progressivität durchs Mittelfeld.
Oder du leihst Thiago aus im Winter.
Mensch, also das wäre eine Geschichte. Das, ja, du, also hat es alles schon gegeben.
Der spielt ja nicht mehr viel in Liverpool, oder?
Darf ich mal eine Sache sagen?
Man hatte ja diesen Spieler mit Gravenberch.
Da, danke, genau. Der hat am Donnerstag in der Euroleague gegen Toulouse hat Liverpool gespielt. Freunde, bitte, wenn ihr Bock habt nach dem Podcast, schaut euch die Zusammenfassung an. Was der gespielt hat, Gravenberch. Eigentlich müsste ich da darüber mal ein Video machen. So. Der hat so geilen Fußball gespielt. Der hat die Hops genommen mit seinen Dribblings und nochmal einen Haken und dann durchgesteckt und Abschluss. Wie kann es sein, dass das bei Liverpool geht, aber nicht bei Bayern? Gut, klar, war nur Euroleague. Aber ja, da wäre einer, der sowas tatsächlich kann.
Und ich glaube, das wollte auch damals Salihamidzic mit diesem Spieler. Mhm. Weil natürlich, ja. Und auch Marco Neppe, der Kaderplaner, ich glaube, die hatten das schon so im Sinn, dass Gravenberch in diese Thiago-Rolle schlüpfen kann und dass auch dieser Spieler dann ersetzt wird. Weil jeder hat gesehen, wie wichtig er war 2020 eben beim Trippelsieg. Deswegen, ich bin mega gespannt, was da im Januar passiert. Wir werden uns... Oder ich werde auch weiter natürlich recherchieren. Bisher gibt es da noch keine konkreten Namen, aber wir sind dran.
Get out.
Ja, ihr Lieben, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mitbekommen, aber hier im Podcast wird sich was tun zum Jahresende, denn ich werde Sport 1 verlassen, werde am 1. Januar bei Sky anfangen, dort im Reporter-Team dann tätig sein, auch wieder bei den FC Bayern berichten, aber die Bayern-Woche, die gehört ja zu Sport 1 und dementsprechend werde ich mich dann von diesem Format verabschieden. Ist eine Entscheidung, die mir nicht leicht fiel, oder war eine Entscheidung, die mir nicht leicht fiel, die ich aber jetzt so getroffen habe. Vor allem, weil es mir jetzt auch mit Conan extrem viel Spaß gemacht hat, fiel es mir schwer, was jetzt die Bayern-Woche angeht. Die wird dann mein Nachfolger Stefan Kumberger auf jeden Fall weiterführen. Kann ich auch nur sagen, sehr guter, sehr fähiger Mann, auch schon seit vielen Jahren beim FC Bayern tief drin, langjähriger Berichterstatter, deswegen da auch die Empfehlung, weiter die Bayernwoche natürlich zu hören von meiner Seite aus. Ihr werdet mich weiter auch überall lesen, hören und natürlich auch sehen im Fernsehen. Dennoch, wir haben jetzt noch ein paar Wochen kommen, da geben wir auch nach wie vor alles und werden euch mit den wichtigsten Infos wieder in der Bayernwoche hier auch versorgen. Genau, wenn ihr Feedback habt, gerne natürlich. Oder nee, Conan, du wolltest was sagen.
Ich würde gerne kurz was dazu sagen, alles gut. Nämlich, dass es ist natürlich immer so, wenn man wie beim Fußball zur Konkurrenz wechselt, dann ist da immer so dieses Gefühl, warum und so. Das gehört einfach dazu. Ich habe ja Anfang des Jahres auch Sport 1 als Festangestellter verlassen, um mein eigenes Ding zu machen und bin dann für den Podcast wieder zurückgekommen. Das ist einfach Karriere mit Erfahrungen und weil du angesprochen hast. Ich sage euch ehrlich, ich weiß noch nicht genau, wie es mit mir weitergeht, aber was ich weiß, ist, dass wir bis zum Ende des Jahres auch wieder in einer richtigen Regelmäßigkeit, abgesehen von meinem Urlaub, der bald folgt, aber das klären wir dann zu gegebener Zeit, hier für euch den Podcast machen. Und es geht jetzt nicht darum, dass es, oder wir sagen es jetzt, damit es nicht wie so eine Glocke die ganze Zeit über uns hängt, sondern wir wollen uns auf Inhalt konzentrieren und das euch eben auch liefern. Genau.
Schön gesagt.
Und, danke, danke. Wir wollen es jetzt auch nicht zu dramatisch machen, ne? Das Leben geht weiter. Und die Bayern-Woche geht weiter. Und genau, das wollte ich noch sagen. Kumbi, Stefan Kumberger, ist ein Top-Mann, den wir, also ich glaube, ich spreche für uns beide auch menschlich sehr schätzen, der lange bei Sport 1 vorher war. Und vielleicht habe ich auch die Ehre, mit ihm weiterzumachen. Mal gucken. Jetzt noch zu meinem Get-Out, um mal auf eine andere Note noch zu enden. Ich habe es irgendwann in diesem Podcast schon gesagt, die Europameisterschaft steht so langsam vor der Tür. Spätestens zum Jahreswechsel wird dann immer wieder auch Bezug darauf genommen werden. 2024 EM in Deutschland. Und bei mir beginnen schon so ein bisschen die Planungen in die Richtung. Und mir ist klar geworden, als ich auch mit Leuten gesprochen habe, die auch in dieser Branche unterwegs sind, und das gilt auch für dich, Kerry, für unsere Generation, die im Fußballmediengeschäft unterwegs sind, ist das das Turnier. Es ist unser Heimturnier. Wir sind jetzt Ende 20, Anfang 30, haben noch nicht eine Familie, haben noch Energie, ja, wollen uns noch zerreißen, haben noch diese Gier nach Erfahrung, nach Events, die wir nicht kennen. Und das ist eben eigentlich die Spitze, ein Heimturnier, weil das wird es dann 20 Jahre später frühestens wieder geben und dann sind wir beide nämlich schon Ende 40, 50 so in der Idee. Das ist halt dann ein anderes Leben. Und das ist mir jetzt klar geworden, das erzeugt irgendwie einen Druck, aber gleichzeitig weiß ich auch, ich habe da so Bock drauf, 6 Wochen werde ich da so mich in einen Tunnel begeben, so wie ihr das bestimmt von irgendwelchen Klausurphasen, Studium oder eurer Arbeit kennt. Gibt eben manchmal so Phasen und das ist mir jetzt klar geworden und das ist außergewöhnlich, ehrlich gesagt. Auch ein bisschen zu früh, wenn ich ehrlich bin, hätte gerne noch ein bisschen mehr Erfahrung, aber hey, kannst dir nicht aussuchen. Wie gehst du an das Thema ran? Ist jetzt natürlich auch noch ein Stück weit hin, aber ist ja schon was Besonderes.
Ja, an mir entsteht jetzt auch schon eine riesige Vorfreude, gerade jetzt auch nach den Wochen mit der Nationalmannschaft in den USA. Ich meine, Julian Nagelsmann, Sandro Wagner, da kommt schon eine Energie mit. Und man merkt es auch in der Mannschaft, 1-2 Spieler haben schon zu mir gesagt, jetzt nach den Länderspielen gegen USA und Mexiko, Kerry, da entsteht was. Und ich habe auch so das Gefühl und ich glaube, die Nationalmannschaft wird uns viel Freude bereiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir am Ende auch das Turnier gewinnen werden. Das denke ich persönlich nicht, wenn ich jetzt mal so von der Qualität her schaue. Wir haben einfach auf den Außenverteidigerpositionen zu große Baustellen, meiner Meinung nach. Aber wir können da eine gute Rolle spielen. Wir können auf jeden Fall die Gruppenphase zur Abwechslung nochmal wieder überstehen und vielleicht auch mal ins Viertelfinale oder Halbfinale kommen und dann ist eh alles möglich, ne? Deswegen mit ein bisschen Losglück ist da viel drin und ich freue mich mega aufs Turnier. Ich werde dann in einer anderen Rolle auch berichten, nämlich von wahrscheinlich der spanischen Nationalmannschaft. Mal gucken. Ich bin dann ja für Sky dann auch unterwegs als Reporter. In welcher Rolle, das weiß ich jetzt noch nicht, aber gehe schon mal davon aus, dass ich dann für meine zweite Heimat, nämlich für Spanien, berichten kann oder über die spanische Nationalmannschaft berichten kann, was für mich auch ein großer Reiz ist, generell über auch andere Teams zu berichten, weil ich jetzt 4 Jahre Nationalmannschaft Deutschland hatte und mir das auch Spaß gemacht hat und mir nach wie vor Spaß macht. Aber ja, ist ein neuer Reiz und für mich muss ich halt auch ganz klar sagen, die Hauptaufgabe ist nach wie vor FC Bayern, das ist das tägliche Brot und trotzdem in diesen 4 Wochen, wie du gesagt hast, 4 bis 6 Wochen, da wird auch mein Leben irgendwie stillstehen und ich freue mich mega auf dieses Turnier, weil es einfach eine geile Erfahrung ist. Man muss ja auch dazu sagen, die letzte Erfahrung, die ich beim großen Turnier hatte, war halt in Katar. Und es war jetzt nicht so schön, all in all. Also
müssen wir mal einen anderen Akzent setzen, was das angeht.
Genau.
Also, ihr merkt, die Fußballwelt dreht sich weiter, unsere Welt dreht sich weiter. Wir wollen auch da, sage ich jetzt an der Stelle auch nochmal ganz ehrlich, wir wollen einfach transparent mit euch da umgehen. Nicht so sehr hier die Business-Keule schwingen, sondern einfach sagen, wie es ist. Das fällt uns allen, glaube ich, leichter. Und da können wir uns auch sauber auf das konzentrieren und freuen, was eben kommt. In ferner Zukunft die EM, in naher Zukunft die Spiele des FC Bayern. Wir können ja auch so mal schon in Richtung schielen, zum Beispiel Borussia Dortmund auswärts in 10 Tagen. Das ist, oder weniger als 10 Tagen. Das ist natürlich auch immer ein sehr, sehr geiles Event. In diesem Sinne, wir haben was zu besprechen in den nächsten Folgen. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Kerry, vielen Dank und nochmal gute Besserung, mein Lieber, dass du es auch alles schön überstehst, ne?
Danke dir, Conan, und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche in alter Frische.